Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Raucherecke. Ich bin Benjamin und heute geht es um das Thema Sucht sowie in diesem Zusammenhang um die Auswirkungen des Rauchens auf das Gehirn. Dazu haben wir uns wieder einen Gesprächspartner eingeladen, der uns unsere und eure Fragen beantwortet. Als Moderatorin an meiner Seite ist Julia, sie wird uns unseren Experten einmal kurz vorstellen.
Hallo auch von meiner Seite. Wir sprechen mit Privatdozent Dr. Alexander Glahn. Er ist Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der MAH und leitet hier die psychiatrische Instituts- und Hochschulambulanz. Einer seiner wissenschaftlichen Schwerpunkte sind Suchterkrankungen. Hallo Herr Dr. Glahn, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Raucherecke, der Podcast übers Rauchen.
Herr Dr. Glahn, können Sie uns zu Beginn einmal erklären, was eine Sucht ausmacht? Also was genau ist eine Sucht?
Letztendlich macht eine Sucht aus, dass der oder die Betroffene die Kontrolle über den Konsum verliert. Das heißt, die Sucht kontrolliert das Verhalten und nicht die Person kontrolliert die Sucht. Und letztendlich ist es ein erlerntes Verhalten. Dort spielen auch gewisse Hirnareale eine Rolle, also der präfrontale Kortex spielt da eine Rolle, das dopaminerge System, aber auch viele andere. Und es ist ein dysfunktionales Verhalten, was man leider schon in sehr frühen Jahren teilweise mit 12, 13, manchmal noch früher eben erlernt. Und gerade in den jungen Jahren die Verknüpfung sehr nachhaltig geschlossen werden.
Können Sie uns denn auch erklären, wie genau eine Sucht entsteht? Also insbesondere jetzt beim Rauchen. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
Also beim Rauchen kann man das exemplarisch, und jeder kennt vielleicht viele Raucherinnen, ist es ja so, dass die erste Zigarette eigentlich gar nicht so gut schmeckt und trotzdem wird dann weiter konsumiert und es hat dann so einen Socializing-Charakter. Man kann mit seinen Freunden rauchen, man hat irgendwie einen Bezugspunkt, so ein Peer-Group, die sich dann bildet. Und je länger ich rauche, desto mehr kommen gewisse Verstärker in den Vordergrund. Also erst sind es positive Verstärker, also ich rauche, um etwas Positives, Freundschaften, Kontakte zu bekommen. Und je länger ich rauche, meistens so nach 10, 11, 12 Jahren, dann überwiegen eher die sogenannten Entzugssymptome. Das ist so bei Rauchen so eine diffuse innere Unruhe. Und irgendwann rauche ich nicht, um etwas Positives zu bekommen, sondern ich rauche die negativen Dinge weg. Also ich muss sozusagen die Entzugssymptome wegrauchen. Und dann bin ich schon in der Sucht. Und eins, was so das häufigste Signal ist, dass jemand abhängig ist, ist der Zeitpunkt der ersten Zigarette. Also ich hatte eine Patientin, die hat das morgens noch vor dem Kaffee, und zwar in der Dusche hat die geraucht. Mit einer sehr interessanten Konstruktion. Um es kurz zu machen, die war abhängig. Und das sind dann so die Warnsignale. Man braucht immer mehr, um die gleiche Wirkung auch zu erzielen beim Rauchen. Das nennt sich Toleranzentwicklung. Und je älter oder je länger man raucht, desto mehr kommen die negativen Symptome hervor. Die negativen Symptome wegrauchen ist so das Prinzip der negativen Verstärkung.
Dazu direkt eine interessante Frage von Instagram. Wird denn jetzt jede Raucherin und jeder Raucher, die oder der raucht, auch abhängig? Also liegt das dann wirklich an der Zeit oder?
Nein, also man muss so eine gewisse Vulnerabilität haben tatsächlich. Als Faustregel kann man sagen, ja, es gibt auch Studien, die eben so eine erbliche Komponente damit reinbringen. Da spielen natürlich Dopamin, aber auch Dopamintransporter eine Rolle. Da gibt es auch Studien, wo eben epigenetische Veränderungen dort sind. Je jünger ich bin bei Beginn, desto schwieriger ist es, das Rauchen zu beenden. Das sind nicht die, die abrupt aufhören können. Und das sind auch die, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Abhängigkeit und nicht nur einen schädlichen Gebrauch entwickeln. Im späteren Alter, also die Medizinstudenten, die dann kurz vorm Physikum anfangen zu rauchen, um Stress zu kompensieren, das sind die, die es dann vielleicht nach dem Examen dann auch recht abrupt wieder beenden können. Deswegen ist der Trick, wenn man mal Kinder hat, bis zum 18. Lebensjahr alles zu versuchen, dass die nicht rauchen, als Tipp. Dann haben die ja auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, wieder davon loszukommen.
Das ist ja schon mal richtig gut zu wissen. Gibt es denn auch zwischen den Geschlechtern Unterschiede, wer da eher abhängig wird?
Da unterscheidet sich die Studienlage tatsächlich. Es gibt jetzt keine signifikanten Ergebnisse, die sagen, Frauen oder Männer rauchen eher. Es hat es auch sehr viel gesellschaftlichen Einflüssen ausgesetzt. Man sieht aber, dass früher waren es eher die Männer und die Frauen sehr stark nachgezogen sind, auch schon in Schulen tatsächlich, sodass sich das fast ausgleicht heutzutage. Bei E-Zigaretten ist es noch extremer, der Ausgleich. Also das kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
Sie hatten jetzt gerade schon gesagt, dass man dann eher versucht, die negativen Auswirkungen quasi wegzurauchen. Könnten Sie noch einmal für alle NichtraucherInnen, die sich das nicht so gut vorstellen können, erklären, was passiert eigentlich, wenn dieses gute Gefühl der Zigarette vorbei ist?
Genau, dieses gute Gefühl ist ein gutes Stichwort, weil das so ein suggeriertes gutes Gefühl ist. Man muss sich vorstellen, sitzen ein Raucher und ein Nichtraucher in einem Lokal und der Nichtraucher, wenn wir uns so eine Wohlfühllinie vorstellen, die sind erst identisch bei beiden, beim Nichtraucher fällt diese Wohlfühllinie. Irgendwann ist so eine gewisse Unruhe, man wird so ein bisschen dünnhäutiger, nervöser im Ganzen. Das ist jetzt nicht so das starke Entzugssymptom von Schwitzen oder wie wir es vielleicht bei einem Alkohol kennen, vorkommen. Ist so ein diffuses Gefühl. Dann gehen die raus, rauchen, kommen wieder rein und haben das Gefühl, dass es ihnen viel besser geht als den Nichtrauchern. Aber im Endeffekt hintergeht die Sucht diese Person. Es suggeriert also, mir geht es viel besser. Und wenn ich jetzt nicht rauche, sage ich den PatientInnen immer, kann nichts passieren. Also viele haben Angst davor, nicht mehr zu rauchen, weil sie dann an Gewicht zunehmen oder Stress nicht mehr bewältigen können. Und was das Nikotin, das ist ja das, was abhängig macht, eben im Vergleich zu vielen anderen Drogen macht, das hilft in Anführungsstrichen eigentlich immer. Wenn ich unruhig bin, nehme ich eine Zigarette und sage auch, ich muss erstmal eine rauchen. Wenn ich völlig ruhig bin und ich komme nicht in den Trab, hilft auch die Zigarette. Und letztendlich als Entzugssymptom ist es tatsächlich eher so eine Unruhe, ein bisschen tachykard werden die Patienten, aber es kommt nie zu einem, sag ich mal, internistischen Notfall, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre. Es ist sehr stark psychisch getriggert und das nennt sich Craving. Dieses erlernte Verhalten und das Gedächtnis tut alles dafür, dass die Person wieder raucht. Das ist so das Gemeine.
Könnten Sie uns auch einmal erklären, was das Nikotin, das hatten Sie ja jetzt gerade schon angesprochen, was das genau mit der Sucht zu tun hat?
Also letztendlich sind es eben nikotinerge Rezeptoren, die sozusagen dann abgedeckt werden. Nachdem ich rauche, werden die eben sozusagen einmal in ihrem Suchtdruck, die Rezeptoren, müssen Sie sich vorstellen, haben sozusagen so einen Suchtdruck, ich rauche, dann ist das Hirn auch neuroplastisch, das heißt, es kommt zu einer Veränderung im Bereich der Rezeptoren. Wenn ich dann abrupt nicht mehr rauche oder jeden Morgen, wenn der Nikotinspiegel niedrig ist, die Rezeptoren da frei sind, dann fangen die an zu meckern in Form von diesen Entzugssymptomen. Nikotin an sich ist im Übrigen auch nicht nur gesund, sondern es führt auch zu einer Gefäßschädigung langfristig. Man darf nicht denken, dass nur das Nikotin gut ist. Aber die klassischen Entzugssymptome kommen dann eben schon. Und diese Toleranzentwicklung, ich brauche immer mehr, um die gleiche Wirkung zu erzielen, hat auch eben mit Veränderungen auf Rezeptorebene zu tun tatsächlich. Da greifen im Übrigen auch Medikamente an, die genau diese Rezeptoren abdecken, damit ich eben nicht so ein Verlangen habe und diese Entzugssymptome nicht habe.
Findet denn die Sucht nur im Gehirn statt oder sind auch andere Organe betroffen?
Also letztendlich spricht man auch von einer Stressachse, wo eben Teile des Gehirns, Hypothalamus, Hypophysen, aber auch die Nebennierenachse, Stress, Nebenniere, weiß man vielleicht, Cortisolproduktion etc. auch einen Effekt hat, sodass es immer eigentlich der mehrdimensionell ist. Und dann ist eben die psychologische Komponente, aber auch die Psychologie wird durch das Gehirn beeinflusst. Also spielt sich doch sehr viel im Gehirn tatsächlich ab. Aber es gibt eben Studien, die sagen, ja, vielleicht sind es noch andere Faktoren, die wir auch medikamentös beeinflussen können, die sich dann aber wiederum auch aufs Gehirn auswirken.
Dann haben wir jetzt schon richtig viel darüber gehört, wie das Rauchen eigentlich abhängig macht auf der Ebene des Gehirns und in anderen Organen. Jetzt ist es so, Rauchen ist in Deutschland ja ab 18 Jahren erlaubt. Jugendliche und Kinder haben aber in Studien zum Beispiel immer eine ganz besondere Stellung, wenn es um Sucht oder auch um Tabakrauch insbesondere geht. Ist das Gehirn in der Entwicklung, also in der Kindheit und der Jugend, anders als bei den Erwachsenen?
Also definitiv ist es eben in der Entwicklung und man sagt ja grob so zwischen 20 und 25. Lebensjahr sozusagen die Ausreifung da, gerade in jungen Jahren ist vor allem im Bereich des frontalen, präfrontalen Kortex noch viel in der Entwicklung. Ja, man sagt immer, die haben einen starken Motor, aber der frontale, präfrontale Kortex ist sozusagen die Bremse und die funktioniert gerade bei den jüngeren Leuten nämlich so. Die wollen noch viel ausprobieren. Das ist dann auch die Gefahr. Also es ist nicht nur vulnerabler das Gehirn, dass auch dieses Rauchen in die Entwicklung verknüpft wird, ja, so also gefestigt wird, sondern dass auch ein sehr risikobehafteter Konsum da ist. Und man in Jungland denkt man nicht über die Konsequenzen nach. Man ist immer gesund, einen selber trifft es nicht. Und das kommt dann erst, wenn man mit Mitte 40 plötzlich Tennis spielt und man merkt, irgendwie ging es früher besser und das mit dem Rauchen ist wohl nicht so eine gute Idee. Deswegen sind gerade die Jungen die geschützt werden müssen. Kennt man ja auch von der Cannabis-Diskussion gerade.
Ja, wie sehen Sie gerade vor diesem Hintergrund die Entwicklung, dass es immer mehr Produkte gibt, die gerade auf Jugendliche oder die gerade Jugendliche ansprechen sollen und die aktiv auf Social Media beworben werden, zum Beispiel Vaping?
Da muss man immer unterscheiden zwischen dem Medizinprodukt und der Tabakindustrie. Und die Tabakindustrie hat natürlich eine sehr starke Lobby und möchte E-Zigaretten oder eben auch das Vapen, die anderen Sachen, die jetzt alle kommen, die Einmalzigaretten als eine gesunde Alternative zur Rauchentwöhnung darstellen. Das muss man sich mal vorstellen, dass die Tabakindustrie sagt, wir haben jetzt etwas gegen das Rauchen und das bringen wir auf den Markt. Und dann ist das gleiche Problem, wie es früher mit den Zigaretten war. Durch Werbung wurde Rauchen auch als Lifestyle-Droge dargestellt. Das heißt, es ist auch keine Erkrankung, es ist ein Lifestyle. Und das ist das Gefährliche jetzt bei den ganzen Verdampfern, E-Produkten, dass es sehr stark auf Lifestyle dargestellt wird. Plus, es suggeriert, es sei etwas Gesünderes. Aber es ist kein Medizinprodukt. Und dieser Lifestyle kann natürlich zu einer Abhängigkeit führen und nicht wenige. Und es gibt da jetzt aktuell eben eine Studie, die zeigt, dass gerade die Jüngeren jetzt viel mehr auch wieder E-Zigaretten und leider auch Zigaretten erstaunlicherweise konsumieren. Das war mal besser vor Corona. Und dieser Lifestyle dann in eine Abhängigkeit geht. Das heißt, genau das Gegenteilige von dem, was suggeriert wird durch die Industrie, wird wahrscheinlich passieren. Davon mal abgesehen, sind solche Dinge wie dieses Vapen oder so auch, sind Einmalzigaretten, ist es maximal umweltunfreundlich. Das wird aber gar nicht so diskutiert.
Ja, vor all diesen Dingen, die wir gerade erfahren haben, wie gut klappt das denn nun mit dem Aufhören?
Also letztendlich, es gibt ja erfreulicherweise auch seit ein paar Jahren eine S3-Leitlinie, also die Leitlinie mit höchstem Evidenzgrad, die angibt, dass größter Erfolg durch eben eine verhaltenstherapeutisch orientierte Gruppenpsychotherapie nach den bisherigen Studien eben bei dieser Art der Therapie liegt. Viele machen ja auch Hypnose oder irgend so einen Tageskurs, wo man so eine lidokainhaltige Geschichte in die Ohren gespritzt bekommt mit ein bisschen Hypnose dabei. Letztendlich ist es eben die verhaltenstherapeutische Therapie, das heißt, dieses dysfunktionale erlernte Verhalten muss wieder verlernt werden letztendlich. Und das dauert auch ein bisschen. Wenn man sich die Erfolgsquoten anschaut, es gibt vom Institut für Therapieforschung in München, die haben dieses Rauchfrei-Programm entwickelt, das ist eigentlich das, was in Deutschland am meisten genutzt wird, da ist die Erfolgsquote direkt danach, wenn das so 7 Wochen dauert, 90%, nach ungefähr einem Dreivierteljahr liegt die sogar 25%. Das klingt erstmal gering, ist aber von allen Raucherentwöhnungsmethoden die erfolgreichste. Das muss man den TeilnehmerInnen auch erklären, dass von 10 Leuten eben 25% nach einem Jahr wahrscheinlich rauchfrei werden. Erstaunlicherweise ist das zum einen ehrlich, zum anderen motiviert es die auch, weil diesen 25% wollen dann alle gehören. Und die bilden dann auch so WhatsApp-Gruppen, wie das heutzutage so ist. Das heißt, diese Gruppendynamik hat einen starken Effekt tatsächlich. Und das hat viel mit motivationalen Dingen zu tun. Viele lernen in diesem Kurs, und das ist ganz wichtig, wieso überhaupt geraucht wird. Was war das in Anführungsstrichen Gute am Rauchen? Ich muss ja erst wissen, was daran gut war, damit ich es dann wieder gesund ersetzen kann. Und in dem Kurs wird dann die Zigarette oder wird ein Rauchstopp vereinbart. Dann kippt die Stimmung so ein bisschen danach. Und dann wird versucht, diese Methoden, die man vorher gelernt hat, anzuwenden. Und andere Nikotinpflaster, medikamentöse Therapien sind natürlich die auch bekannten Möglichkeiten, die auch eine gewisse Evidenz haben und einigen auch helfen, aber vielen auch nicht.
Gibt es da auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern, was so den Erfolg angeht beim Aufhören?
Oder nee, also keine signifikanten Unterschiede tatsächlich. Es nehmen auch ähnlich viel Männer wie Frauen an diesen Kursen teil. Häufig werden die so verschenkt zu Weihnachten, Gutscheine. Die Eigenmotivation ist aber auch nicht unwichtig, deswegen sollte man schon selber es auch wollen. Das ist die halbe Miete. Also wenn man selber motiviert ist, sowas zu machen, hat man es zur Hälfte eigentlich geschafft. Wenn man fremdmotiviert kommt, ist es ein bisschen schwieriger.
Was würden Sie denn RaucherInnen und Rauchern, die jetzt überlegen, mit dem Rauchen aufzuhören, empfehlen und wie würden Sie sie motivieren?
Also was ganz wichtig ist, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, ist, dass die Hausärztinnen eine ganz große Rolle spielen letztendlich. Es reicht, das haben Studien auch erwiesen, nur einen Spruch zu sagen, Mensch, denken Sie doch mal darüber nach, mit dem Rauchen aufzuhören. Das klingt so banal, aber das hat in Studien schon gezeigt, dass das verhältnismäßig große Wirkung hat. Und viele vergessen das auch, das einfach zu erwähnen, ne? Weil es eben auch keine kassenärztliche Leistung ist, wird es gar nicht manchmal so suggeriert, das steht in Arztbriefen teilweise gar nicht drin. Also ansprechen und dann ist auch immer zu empfehlen, einen Rauchstopp zu machen. Also zu reduzieren ist ein guter Ansatz und ist nett und zeigt die Motivation, aber erfolgversprechender ist immer dann auch zu sagen, aufhören. Das ist eigentlich das Wichtigste und das würde ich jedem auch empfehlen. Und wenn das nicht klappt und man eben sehr viel raucht, dann würde ich schon Nikotinpflaster tatsächlich empfehlen, das ausprobieren, die aber dann auch bitte richtig dosiert. Viele kleben sich die drauf und schmeißen dann die Zigarette weg. Das reicht nicht. Der Spiegel muss ja aufgebaut werden. Es gibt eben 2 zugelassene Medikamente, die man auch ausprobieren kann. Würde ich immer nur empfehlen in Kombination mit psychotherapeutischen Gesprächen oder in einer Gruppe. Es gibt auch gute Apps mittlerweile, die verschrieben werden können. Diese sogenannte DIGA, ich glaube, die Rauchfreihelden sind das, die auf Rezept verschrieben werden können, die aber im Prinzip die gleiche Methode benutzen. Also verhaltenstherapeutisch orientierte Mittel. Aber auch das ist also besser als nichts.
Was uns da noch interessieren würde, werden denn diese Entwöhnungsprogramme oder auch insgesamt alle Mittel, die man da anwenden kann, werden die von den Krankenkassen bezahlt?
Also es gibt diesen eben erwähnten Kurs, da kann man sozusagen ein Zertifikat machen. Das kann man dann bei der sogenannten zentralen Prüfstelle für Prävention einreichen. Da muss man sehr detailliert den Kurs darstellen. Und wenn das dort dann angenommen wird, dann geht die Info sozusagen an die Kassen weiter und auf den Seiten der großen Krankenkassen erscheint dann der Kurs. Und wenn er zertifiziert ist, dann übernehmen die Krankenkassen in der Regel 70%, meistens sogar auch mehr. Also das ist relativ problemlos. So ein Kurs, der über 7 Wochen, 97 Minuten dauert, kostet in Deutschland irgendwas zwischen 150 und 250 Euro. Davon übernehmen die Kassen dann um die 70%. Also das lohnt sich schon, wenn man überlegt, was man einspart an Geld.
Man hört immer wieder, dass RaucherInnen E-Zigaretten oder andere Tabakprodukte zum Aufhören ausprobieren wollen. Was halten Sie aus medizinischer Sicht davon?
Viele sagen natürlich, soll ich eine E-Zigarette oder eben dieses Snus, was eben auch kommt, also diese Nikotinfasern im Päckchen, die eher so in Skandinavien ganz beliebt sind und nach Studien auch gezeigt haben, dass da diese Rauchfreiheit, die erzielt werden möchte, Deutschland ist da ja leider sehr, sehr weit unten in der Tabelle, auch in Bezug auf die Prävention. Da haben die schon gezeigt, dass es Erfolge gibt. Man muss aber eben auch bedenken, dass es auch kein Medizinprodukt ist und da eben auch schädliche Substanzen sind, sodass es schwer ist, das ärztlich zu verordnen. Und auch E-Zigaretten ist auch kein Medizinprodukt. Deswegen gibt es keine klare Empfehlung dafür, auch nicht in der Leitlinie. Und die Pneumologen lehnen das sogar ab in einer Stellungnahme, das weiter zu empfehlen. Die Psychiater sind da etwas ambivalent.
Können Sie uns vielleicht zu den Snus noch ein bisschen mehr erzählen?
Also letztendlich sind das kleine Nikotinsäckchen oder Päckchen, die man sich sozusagen im Mund auf die Schleimhäute legt, die in verschiedenen Bereichen, also vor allem in Skandinavien, aber eben auch in Deutschland genutzt wird. Das sind Pflanzenfasern letztendlich, aber da sind dann eben auch andere Substanzen drin, Verstärker oder Geschmacksrichtungen, die eben auch schädlich sein können. Und das Nikotin an sich, das ist dann sehr hoch dosiert, das heißt, über die Schleimhäute erreicht es das Gehirn schnell. Das schaffen so E-Zigaretten manchmal nicht so. Deswegen sind die manchmal auch nicht so beliebt wie eine normale Zigarette. Der Effekt ist eben da, aber letztendlich bekomme ich die PatientInnen dann ja nicht von dem Nikotin und diesem schädlichen Verhalten an sich weg. Das Ziel muss doch eigentlich sein, ohne Nikotin zurechtzukommen. Und deswegen sind die Psychiater da auch sehr zurückhaltend, das jetzt zu empfehlen.
Wenn Sie jetzt eine Raucherin oder einen Raucher vor sich sitzen haben, der oder die gerne aufhören möchte, was wäre ein Satz oder was wäre eine Motivation, die Sie ihm oder ihr auf jeden Fall mit auf den Weg geben würden?
Die Motivation ist immer sehr, sehr individuell. Also es gibt viele, die mit irgendeinem Grund kommen und die sagen, ich möchte mit meinem Enkelkind noch Fußball spielen können. Und da empfiehlt man tatsächlich, ein Foto von dem Enkelkind in die Zigarettenschachtel zu legen. Und immer, wenn man diese Schachtel aufmacht, kommt das Foto hervor. So banale Dinge sind schon sehr, sehr hilfreich. Andere haben eine andere Motivation, weswegen sie das eben machen möchten. Viele kommen auch, weil sie plötzlich eine mobile Sauerstoffflasche benötigen, weil sie eine COPD haben und doch mal wieder nach draußen möchten. Und Rauchen und Sauerstoff ist schwierig in der Kombination manchmal und auch gefährlich. Also die Unterschiede sind sehr, sehr verschieden. Deswegen gibt es nicht den einen Spruch, sondern man muss so ein bisschen individuell kommen und fragen, was motiviert sie denn überhaupt aufzuhören? Wie können wir da anknüpfen? Und dann kann das erfolgreich sein. Und lohnen tut sich das immer, egal wie alt man ist und wie erkrankt man ist. Das haben die Studien auch gezeigt.
Wie lange hält denn dieses Gefühl, das immer als sozusagen suggeriertes gutes Gefühl beschrieben wird, wie lange hält das so an?
Am Anfang länger als im weiteren Verlauf der Raucherkarriere. Das hat eben tatsächlich mit der Änderung auf Rezeptorebene zu tun. Das heißt, gerade morgens sind die Nikotinspiegel niedrig. Ich rauche, das kennen viele RaucherInnen. Dann kommt halt dieses Schwindelgefühl im Kopf. Man merkt richtig, wie das Nikotin im Kopf ankommt. Und das Gefühl hält dann vielleicht 10, 15 Minuten, ab dann geht diese Wohlfühlkurve über die nächsten Stunden runter und der durchschnittliche Raucher, schwere Raucher, der dann 20, 30 Zigaretten am Tag raucht, braucht dann halt innerhalb einer Stunde schon mehrere Zigaretten. Das heißt, dieses gute Gefühl wird immer kürzer und das schlechte Gefühl wird immer häufiger im Verlauf.
Warum rauchen manche Menschen dann alle 2 Minuten und andere nur jede Stunde? Aber das liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass sie schon unterschiedlich lange rauchen.
Genau, also das hat mit der Stärke der Abhängigkeit tatsächlich zu tun. Ist aber auch, in der Psychiatrie sagt man immer, dass es so multifaktoriell ist, also biopsychosozial, hat also sehr viel mit der Resilienz, mit Ressourcen zu tun, die ein Mensch hat, mit Stress umzugehen. Und wenn es halt besonders stressig ist, dann haben die halt die Methode des Rauchens und denen fehlt vielleicht andere Methoden. Auch das ist individuell und kann nicht so pauschal dargestellt werden, aber es hat natürlich auch viel mit Veränderungen auf Rezeptorebene zu tun. Ne?
Wenn wir jetzt schon über das biopsychosoziale Modell sprechen, was wären denn protektive Faktoren, die einen schützen davor, dass man abhängig wird?
Sich eine Partnerin oder einen Partner zu suchen, der oder die nicht raucht, das wäre schon mal ganz gut. Und wenn die rauchen, die Partnerin gleich mit zu motivieren, nicht zu rauchen, in seiner Peer Group zu sagen, ich bin Nichtraucher, das darf man auch nicht vergessen, man raucht nicht nur, sondern Rauchen ist ein Teil der Persönlichkeit, der Identität geworden, man ist Raucher. Und wenn ich das jetzt weglasse, dann lasse ich einen Teil meiner Persönlichkeitsstruktur plötzlich mal beiseite und das muss ich in meiner Peer Group, die ich mir auch sehr danach aussuche, denken Sie an andere Abhängigkeitserkrankungen, bei Alkohol, bei anderen illegalen Drogen, da sucht man sich diese Szene und die verhaftet einen sehr in der Sucht häufig. Das heißt, im Rauchen aufhören ist manchmal nicht nur das nicht mehr Rauchen, sondern es hat mit sehr vielen Veränderungen auch sonst im Leben zu tun, was viele, glaube ich, unterschätzen. Im Beruf, wenn der Manager, der Chef raucht und man geht zu Meetings und man raucht plötzlich nicht. Also das sind alles so Dinge, die dazugehören tatsächlich und die man mit im Blick haben muss. Ja.
Gerade junge Menschen sagen ja häufig mal, ach, ich würde das ganz gerne einmal ausprobieren. Sie als Suchtexperte, was sagen Sie denn dazu, dass Menschen verschiedene Drogen einmal ausprobieren wollen?
Ich sage dazu, dass es schwer ist, das zu verhindern letztendlich. Und das ist eben auch, ja gut, dass Sie es ansprechen, ein wichtiger Aspekt ist einfach diese Prävention. Ne? Deswegen ist es ja toll, dass die zum Beispiel auch in Schulen gehen und diese Arbeit da leisten. Das ist unheimlich wichtig, fast sogar das Wichtigste, dass man so früh wie möglich hingeht, Prävention leistet und auch mal aufklärt, was eigentlich die Folgen sind. Denn, was ich am Anfang gesagt habe, die jungen Leute, Sucht ist sehr kurzfristig. Die wollen den kurzfristigen Erfolg und verdrängen die negativen, langfristigen Folgen. Das ist ein Grundprinzip der Sucht. Und deswegen sollte man in frühen Jahren da schon hingehen und präventive Arbeit leisten. Das ist unglaublich wichtig. Und auch erklären, dass E-Zigaretten, auch wenn sie nach Gummibärchen schmecken, nicht gesund sind. Das wäre so das Wichtigste, glaube ich, was ich so mitgeben würde.
Wir haben auch gelesen, dass nicht nur das Rauchen im Sinne von Anfluten der Substanzen im Gehirn, sondern auch schon die Geste, also das Zigarette zum Mund führen, Bestandteil der Sucht ist. Sehen Sie das in der Praxis auch so?
Das nennt man Cue Exposure, also packt man die Leute unter das MRT, man zeigt ihnen gewisse Reize und Bilder und das muss man dann wieder verlernen. Es gibt so ein Approach Avoidance Programm, wo man zum Beispiel mittels VR-Brille oder andere Dinge, die immer wieder mit diesen sehr individuellen Reizen konfrontiert und das, je häufiger man dem widersteht, es abschwächt, dieses Verhalten. Und das sind typische Triggerzeichen. Deswegen ist diese E-Zigarette ja auch nur vermeintlich der Lebensretter, ja, weil genau diese Verhaltensweisen, die das eigentliche Produkt, die Zigarette, die vermarktet werden soll, macht, die triggert das ungemein. Und die Zigarette hat nun mal vom Tabakgehalt einfach einen größeren Effekt, dass man irgendwann sagt, oh, das reicht mir nicht, jetzt nehme ich nur mal eine richtige Zigarette. Aber das ist in der Psychologie total wichtig, dass eben diese ganzen Verhaltensweisen da eben den Leuten im Rahmen der Psychoedukation bewusst gemacht werden. Vielen ist es gar nicht bewusst. Und da muss man es wieder verlernen. Und viele Dinge, wenn man sie gelernt hat, ja unterbewusst stattfinden. Wenn ich jetzt sagen würde, verlernt mal bitte das Fahrradfahren. Vorher hat man es gelernt, ist häufig hingefallen und irgendwann fährt man und denkt nicht mehr drüber nach. Also ich jedenfalls nicht. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssten das wieder verlernen, aktiv. Ist nicht möglich, ne? Aber so ähnlich ist es bei einer Sucht. Zum Glück da ein bisschen leichter als das Fahrradfahren verlernen.
Ne? Alkohol ist es ja so, wenn ich Alkohol besser abbaue, also ich mehr vertrage, dann habe ich ein höheres Risiko, abhängig zu werden. Gibt es sowas Ähnliches auch beim Rauchen?
Es ist die Frage, ob das wirklich so ist und ob die Abhängigkeit am Ende auch das ist, was körperlich schädlich ist. Weil die Abhängigkeit sagt ja nicht, ob ich einen Lungenkrebs bekomme oder eine andere Erkrankung. Da gibt es keine klare Studie, die das letztendlich zeigt. Also da wäre ich auch vorsichtig, denn auch nur diese Gelegenheitsraucher rauchen letztendlich und haben ein erhöhtes Risiko für alle bekannten Folgen.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Glahn.
Gerne.
Das war eine Folge des Raucherecke-Podcasts, produziert von der Lokalgruppe Aufklärung gegen Tabak Hannover. Die Produktion ist wie immer nur möglich durch die Arbeit unseres gesamten Teams. Bei der Aufnahme dabei waren Benjamin Hett und Julia Niesen. Weiterhin haben mitgewirkt Gloria Richter, Xaver Schlönvogt, Christine Engel, Lukas Grabitz, Lena Leiber, Alex Reimelt und Jan-Philipp Werner. Schaut gerne auch bei Instagram unter @agthannover vorbei und bewertet diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl.